Ja, da möchte man am liebsten weiter singen. Also mir geht es jedenfalls so. Irgendwie, jetzt müssen wir leider kurz unterbrechen für diese Verkündigung hier, aber die Lieder haben wirklich in mir schon hier und da Schluckbeschwerden ausgelöst. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe ein bisschen was mitgebracht hier vorne. So, ich bin auch gleich fertig. Ich habe hier so eine Schale Lego-Steine. Ich habe als Kind unheimlich gerne mit Lego gespielt. Da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Ich hatte eine riesige Kiste voller Lego-Steine. Die stand dann irgendwo mitten in meinem Zimmer, was ich mir damals noch mit meinem Bruder geteilt habe, sehr zu seinem Ärgernis, weil der musste dann nämlich auch immer drum rumlaufen. Und so baute ich dann da mit meinen Lego-Steinen. Die waren natürlich viel kleiner als die hier. Das sind ja diese Duplo-Dinger. Die Legos sind ja viel kleiner und da gibt's dann noch die viel, viel kleineren. Die sind immer ganz unten in der Kiste drin. Und da muss man immer drin rumsuchen. Das hört sich ungefähr so an. Und so habe ich also dann Stunde um Stunde in meiner Lego-Kiste gesucht, bis ich dann irgendwann feste Schritte auf meine Zimmertür zukommen hörte. Und mein Vater fetzte die Tür auf, nahm den Karton und schüttete ihn aus. Damit war erstmal Ende mit viel Suchen. Aber der Vorteil war, anschließend lagen die kleinen Steinchen oben. Dann konnte man endlich weiterbauen. Und wir bauen mit Lego immer ganz, oder ich habe mit Lego immer ganz gerne gebaut und irgendwann wird man da zu alt für. So als Jugendlicher mit Lego bauen kommt nicht gut, macht man besser nicht oder zumindest nicht öffentlich. Aber irgendwann kriegt man ja Kinder und dann hat man wieder die Legitimation, jetzt darf ich wieder Lego spielen. Und das haben wir dann auch teilweise zu Hause gemacht. Playmobil war nie so mein Ding, wir waren immer bei Lego. Ich muss jetzt mal eben den Präsenter einschalten. Ah, wunderbar, genau. Und jetzt verlassen wir einen Augenblick das eigentliche Lego-Spielen und ich komme mal zu dieser Frage, die da angebeamt ist und die steht ja auch im Programmheft der Werkstattwoche, die ja jetzt gerade läuft. Christus, viele Wege zu Gott. Gibt's da viele Wege zu Gott? Und wir bauen unser Leben irgendwie auch manchmal so hier, ne? Das sind dann so Türmchen, die sind dann so gebaut und die sehen schon so aus, als würden die nicht so lange halten. Tun die dann auch meist nicht. So, das ist jetzt so ein Lebensturm. Und natürlich habe ich das Fundament vergessen. Das kommt dann hier so darunter. So. Und ich möchte heute dazu einladen, den eigenen Lebensturm mal abzubauen. Weil sich da vielleicht so ein paar Ecken und Kanten eingebaut haben, die gar nicht dahin gehören. Irgendwelche blöden Gewohnheiten oder Tipps von Leuten, die eh keine Ahnung haben oder Lebensmodelle, Ideen, die schon vom Anfang her zum Scheitern verurteilt waren oder Sorgen, Süchte, Sünden, alles das, was uns wirklich beschwert, dass wir es mal für einen Augenblick an die Seite legen und uns mal erstmal nur mit der Bodenplatte beschäftigen. Das möchte ich heute zunächst mal mit euch, dass wir uns mal für einen Augenblick mit der Bodenplatte beschäftigen. 500 Jahre Luther. Wir haben in den letzten Wochen 6-mal, heute ist die 6. Verkündigung dazu, diese Folie vorne an der Tafel gehabt, Luther und nun, diese vielen Zettel, Thesen, die an eine eigentlich völlig unbedeutende Kirchentür geheftet wurden, 95 Thesen vor 500 Jahren, 4 Sola. Ich bin kein Lateiner, deswegen habe ich das natürlich alles ergoogelt. Sola Scriptura, also nur die Schrift, Sola Fide, nur der Glaube, Sola Gratia, allein durch Gnade. Und dann kommt eben kein Sola Christus, zumindest habe ich so gelesen, sondern heißt es jetzt Solus Christus, ich hoffe, das stimmt, allein durch Christus. Und um den soll es heute gehen. Ich möchte dich einladen, mit mir gemeinsam deinen Lebensturm abzubauen einerseits und vielleicht auch ein Stück neu aufzubauen. Ich habe da auch so einen Lego-Luther dabei. Woanders gibt es einen Playmobil-Luther, der war auch, glaube ich, Bestandteil der Werkstattwoche. Kinder haben ihn gesucht und auch gefunden, nehme ich an. Und da ist auch nochmal die Einladung zu diesem heutigen Gottesdienst. Ich weiß nicht, wer sich von den Gästen aufgrund dieses Programmheftes zu diesem Gottesdienst einladen ließ. Herzlich willkommen. Hier ist sie nochmal. Gottesdienst im Rahmen der Predigtreihe Luther. Und nun, da stehen wir hier. Ne? Hier stehe ich nun. Ich kann nicht anders, beziehungsweise, ups, da ist ein Lesezeichen drin. Hier stehe ich nun. Es war ganz anders. Ein Buch, was wir auch am Büchertisch haben. Daraus möchte ich ein paar Sätze vorlesen, um uns etwas ins Thema zu bringen. Da heißt es, wenn eine herausragende Persönlichkeit von Millionen Fans geliebt, vom Boulevard gefeiert und von seriösen Medien gelobt wird, dann nennen wir sie, diese Person, einen Star, einen Sympathieträger. Vorhersagbar ruft das den Enthüllungsjournalisten auf den Plan, der dann den Publikumsliebling gerne die Maske vom Gesicht reißen möchte. Reporter, die nach Schwächen und Fehlern suchen und am liebsten einen saftigen Skandal finden oder auch nur er finden. Erst hochjubeln, dann runterschreiben, das sorgt zuverlässig für ein Auf und Ab der Erregungskurve in der Öffentlichkeit und damit für Auflage und Quote. Wir erinnern uns, wir sprechen über Luther. Ich bin, also nicht ich, sondern Andreas Malessa, der Autor dieses Buches, ich bin kein Enthüllungsjournalist, ich will sowas nicht. Und mit Martin Luther machen das in gewisser Weise die Historiker. Im Ton seriös wissenschaftlich, in der Methode aber ganz ähnlich. Haben die Medien, die Kirchen, die Kulturschaffenden diese herausragende Person der Geschichte, Figur der Geschichte allzu hochglanzpoliert vergoldet? Und das wird zum 500-jährigen Jubiläum dieses Jahr unvermeidlich der Fall sein, dann ruft so ein Luther-Hype vorhersagbar eine Handvoll Professoren auf den Plan, die sagen, er war ganz anders. Die waren ja auch nicht dabei. Die Weimarer Ausgabe der Werke Martin Luthers, also alle Bücher, Bibelkommentare, Predigten, Tischgespräche, Vorlesungen, Aufsätze, Flugblätter, unglaublich, ne? Und Verhandlungsprotokolle von ihm, umfasst stolze 80.000 Seiten in 127 Bänden. Es gibt 2.585 Briefe, die er geschrieben hat, 926, die an ihn geschrieben wurden. Es gibt von Martin Luther dermaßen viel Text, dass man mit seinen Zitaten fast alles und auch das jeweilige Gegenteil belegen könnte. Erst recht mit den Zitaten zeitgenössischer Freunde und Feinde. Man könnte damit das traumatisierte Kind und den respektvollen Sohn untermauern, den selbstquälerischen Asketen und den alkoholumnebelten Genießer, den vulgären Grobian und den feinsinnigen Poeten, den zärtlich-romantischen Ehemann und den herrischen Macho, den populistischen Volksredner und das intellektuelle Genie, Luther, der schlitzohrige Politiker, Luther, der fromme Beter, Luther, der Freigeist. Er selbst ahnte schon, was nach seinem Tod passieren würde, und damit komme ich hier zum Schluss. Zitat, jetzt wollen alle triumphieren und jeder will seine Gedanken ausschütten. Darum sagt Prediger Salomo mit Recht, des Büchermachens ist kein Ende. So viel zu Luther. Man kann mit ihm alles begründen, wahrscheinlich, vermutlich auch das Gegenteil. Ich selber kenne kaum Luther-Schriften, ich kenne die Luther-Übersetzung. Und damit sind wir, diejenigen, die auch Luther lesen, wahrscheinlich auch schon ganz gut dabei. Luther stellte vieles in Frage. Ich habe es hier eben dran geschrieben, 95 Thesen, 4 Sola, aber nur einen Gott. Und dieser Legostein, der da links eingeblendet ist, der soll auch immer uns jetzt begleiten, so ein bisschen in Erinnerung an unseren Lebensturm, den wir jetzt mal abbauen und nachher vielleicht neu aufbauen wollen. Die gute Nachricht zu Anfang, ja. Wenn es heißt, die Frage, Christus, gibt es viele Wege zu Gott? Ja, es gibt überhaupt erstmal einen Weg zu Gott. Und genau genommen gibt es auch nur einen einzigen Weg zu Gott, nämlich Jesus Christus. Keinen anderen. Da gibt es kein Vertun. Es gibt nur einen Weg. Und da möchte ich mit euch einen Abschnitt aus der Bibel lesen, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, ab Vers 1, wenn ich es denn finde. Einen Augenblick. Augenblick. Dort heißt es, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg dorthin, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Herr, sagt Thomas, wir wissen nicht mal, wohin du gehst. Wo sollen wir dann den Weg kennen? Wie sollen das gehen? Habe ich jetzt eingefügt. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg. Ein Vers, den wir so häufig schon gesehen, gelesen, zitiert, auf Postkarten geschrieben, Menschen mit auf den Weg gegeben haben, in irgendwelche Poesiealbums, Freundebücher, keine Ahnung. So häufig haben wir ihn zitiert. Aber welchen Bestand hat er in deinem Leben? Er sagt nicht, er ist ein Weg. Er sagt auch nicht, er ist ein Teil der Wahrheit oder eine Möglichkeit, eine Variante von vielen. Nein, Jesus ist der Weg und Jesus ist die Wahrheit. Diese Tatsache, die macht unser Leben gleichsam leicht und schwer, quasi automatisch auch. Weil das ist sozusagen, unsere Kanzlerin würde sagen, das Alternativlos. Und in dem Fall hätte sie wirklich recht. Dieser Weg, Jesus, ist alternativlos. Da gibt es keine Variante. Wir haben das ja in den vergangenen Predigten vom Helmut schon mehr als einmal gehört, dass das kompromisslos ist. Das Evangelium ist völlig kompromisslos. Da gibt es nur diesen Weg über Jesus Christus. Und manchmal erscheint es doch so zu sein, dass wir in einer Sackgasse enden. Wir bauen unser Leben. Jetzt baue ich mal was anderes. Stellt euch vor, ich hoffe, ich kriege das jetzt auf die Schnelle hin. Wir bauen jetzt eben keinen Turm, sondern wir bauen uns ja auch so ein bisschen unser kleines privates. Ja, muss ich anders machen. Da kommt jetzt meine alte Lego-Erfahrung zur Geltung, zum Glück. Sonst wüsste ich gar nicht, wie ich das hier hinkriege. Wir bauen so unser kleines Häuschen. Und wir bauen unsere Mauern hoch, um uns von unseren Nachbarn ein Stück abzuschotten, um für uns zu sein, Deckel drauf. Und dann haben wir unser Häuschen. Kein Fenster, keine Tür, ähnelt mehr einer Zelle. Wir bauen unsere Zelle, unser Gefängnis. Manchmal ähnelt unser Leben, ähnelt dein Leben vielleicht auch einem Gefängnis. Und da möchte ich jetzt gerne einsteigen und möchte mit euch eine Geschichte betrachten. Ich hatte nämlich im Vorfeld überlegt, wie bringe ich jetzt diese Tatsache, dass es nur diesen Weg Jesus gibt, wie bringe ich das jetzt irgendwie rüber? Und da gibt's ja die Variante, die mich so meine ist, jetzt einen hochwissenschaftlichen Vortrag zu halten, könnte ich gar nicht, aber nur mal theoretisch, ja. Jetzt hier wie eine Art Vorlesung zu kreieren, um dann auf wirklich wasserdicht zu beweisen, es kann nur um Jesus gehen. Oder, und für die Variante habe ich mich entschlossen, wir lesen jetzt gemeinsam einen Tatsachenbericht, eine Zeugenaussage sozusagen, die ist uns A viel näher und irgendwie denke ich, wenn jemand sagt, du, das war wirklich so, das steht ja so geschrieben, dann ist das auch viel glaubhafter. Ich möchte mit euch erneut die Bibel aufschlagen, diesmal Apostelgeschichte 16. Und da möchte ich einige Verse rauslesen, teilweise werde ich dazwischen einfach nur erzählen, weil das sonst zu viel Text wäre. Apostelgeschichte 16, da heißt es, eines Tages, ab Vers 16, eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, wir sind Paulus und Silas. Die waren also gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, die waren unterwegs in christlicher Mission, sage ich mal. Da begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagergeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzer mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und Silas her und Jetzt habe ich gerade und schrie in einem fort: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Womit sie ja recht hat. Sie sagt die Wahrheit, aber irgendwann fing das an zu nerven. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich zu ihr um und sagte zu dem Wahrsagergeist: Im Namen Jesu Christi gebiete ich dir, verlass diese Frau. Und im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. So. Und damit begann quasi das Problem. Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem Wahrsagergeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, da packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz. Stellt euch vor, Mülheim City, Marktplatz. Ich komme jetzt aus Duisburg, da gibt's mehrere Marktplätze. Irgendwo mittendrauf, da steht also jetzt, werden Paulus und Silas dahin gebracht, schleppen die dahin und dann heißt es, also da, wo die Stadtbehörde, also quasi wo das Rathaus ist, da werden die jetzt hingebracht. Sie führten die beiden zu den Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi und sagten: Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Die sind schuld. Und die waren nur auf dem Weg zur Gebetsstätte und haben dafür gesorgt, dass die Frau jetzt endlich mal ihren Mund hält. Und dann heißt es später: So ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen, ordneten an, dass man sie mit der Rute schlägt, und nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, da ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch, der nimmt seinen Job sehr ernst, er ist ein Gefängnisaufseher, macht er nicht zum ersten Mal, das ist kein Anfänger. Wenn er gesagt bekommt, er muss es scharf bewachen, dann überlegt er kurz, welche Zelle habe ich frei, klar. Und dann sagt er, er bringt die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss auch das noch und schloss ihre Füße in den Stock. Also in den Block, in so einen Holzblock, damit auch da, also habe ich hier eine Anmerkung, dieser Stock oder Block war mit Löchern versehener, hölzerner Block, ein Folterinstrument, das zugleich der Fluchtverhinderung diente. Hinterste Zelle, da ist eh schon ziemlich viel Fluchtverhinderung und dann auch noch in so einen Holzblock, damit war also wirklich Feierabend. Paulus und Silas auf dem Weg zur Gebetsstätte landen im Knast. Ich finde das insofern besonders, weil sie ja sich nun wirklich nicht zu Schulden kommen ließen. Man sperrte ihre Füße unbeweglich ein, sodass sie sich in der Zelle noch nicht einmal bewegen konnten, geschweige denn abhauen. Und dann lesen sie vielleicht oder erinnerten sich vielleicht an einen solchen Satz, den Jesus gesagt hat, den wir jetzt ja heute verschriftlicht haben, der da heißt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt stell dir vor, Paulus, du bist Paulus oder du bist Silas und du bist auf dem Weg zur Gebetsstätte. Du hast also vor, jetzt zu Jesus zu beten, Dinge, Anliegen abzugeben, für andere einzustehen, dich da einzubringen, einfach auf deine Weise zu partizipieren an dem Leid anderer, an der Freude anderer, an den Problemen oder einfach Anteil nehmen und auf dem Weg dorthin links abbiegen, ab in den Knast. Ist das der Weg, den sich die beiden gewünscht haben? Gewiss nicht. Logisch, ne? Das ist eine blöde Frage. Die sind natürlich nicht morgens aufgestanden und gesagt, jo, wir werden heute mal mit dem Tag im Knast. Natürlich nicht. Die sind aufgestanden, weil sie zum Gebet gehen wollten, weil sie ihren Bedürfnissen nachkamen, auf diese Weise ihr Leben auch ein Stück Anteil zu nehmen an anderen oder beziehungsweise auch zu geben. Ja, die gehen ins Gefängnis. So Häuser eben, die wir in unserem Leben auch manchmal bauen. Wenn wir keine Fenster drin lassen, da scheint kein Licht rein. Wenn wir merken, wir sind, ich weiß nicht, ob du das schon mal so gemerkt hast, dass du das Gefühl hast, du bist so eingemauert. Dass die Umstände, Beruf, Familie, auch Gemeinde hat da sicherlich seinen Platz. Wenn das alles so, wenn die Wände immer näher kommen, da ist plötzlich immer weniger Spielraum, sich zu bewegen. Und dann kommt man sich vor, als wäre man im Gefängnis. Als wäre man eingesperrt. Ich war mal im Gefängnis, sogar zweimal. Habe ich heute Morgen überlegt, war schon zweimal im Knast. Als Besucher natürlich. Aber das ist auch nicht schön. Also beim ersten Mal, das war eben aus beruflichen Gründen, da bin ich, als ich bin ja bei der Feuerwehr beschäftigt, da sind wir, auch interessant, da sind wir ins Gefängnis nach Duisburg, um nach Flucht- und Rettungswegen zu gucken. Ja, ist jetzt natürlich für so einen Knast eher unüblich, aber da muss man da auch drauf achten, da bleibt einem ja nichts anderes übrig. Auch die Gefangenen da drin verdienen es, gerettet zu werden, wenn es denn da mal irgendwo ein Problem gibt oder keine Ahnung. Ja, also Flucht- und Rettungswege im Knast. Gut, also da war ich da drin, und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, dann kommt da so ein Gefängnisaufseher, der hat dann so einen riesen, wirklich, war wie so ein Western, ja, wenn man das so aus dem Kino kennt, so einen großen Schlüsselbund mit viel Schlüsseln, ja, den hatte der dabei, und dann schloss der also so eine Gangtür auf, so die nächsten 30 Meter Flur, und dann gingen wir da rein, und dann hat er auch brav hinter sich wieder zugeschlossen, und dann ging es weiter bis zur nächsten Tür und so. Und allein ich habe dieses Geräusch noch im Ohr, wie der mit seinem riesigen Schlüsselbund, der hat auch immer sofort den richtigen Schlüssel gefunden, wie der mit seinem riesigen Schlüsselbund diese Tür auf und wieder zuschloss. Das war nicht schön. Also dieses Gefühl, als er dann hinter uns die Tür zuschloss, da dachte ich, ey, warte mal, ich will ja hier wieder weg. Bin ja wieder raus. Aber es ist einfach kein schönes Gefühl. Und diese Knast, dieses Erlebnis im Gefängnis, jetzt war ich nur Gast, andere waren da vielleicht länger drin und das auch zu Recht. Und andere waren drin, so wie Paulus und Silas, völlig zu Unrecht. Aber unterm Strich waren alle drin. Alle, die beiden waren auch im Gefängnis und erinnern sich möglicherweise an diesen Satz: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. An welche Sätze erinnerst du dich in einer Situation, die dich aus der Reserve lockt? Wo dein Lebensmodell, erinnern wir uns an den Turm von vorhin, zu wanken beginnt? An welche Sätze erinnerst du dich dann? An solche aus der Bibel oder an irgendetwas anderes? Wann hast du, frage ich mal ein bisschen provokant, wann hast du das letzte Mal mit Gewinn Bibel gelesen? Also mit Gewinn, also nicht mechanisch, ist jetzt die Zeit, wir kommen 30 Minuten. Wann hast du das letzte Mal mit Gewinn Bibel gelesen? Dass du zugeschlagen hast und hast gesagt, ey, boah, das gilt ja sogar mir. Darum geht's. Diese Verse, diese Gedanken zu verinnerlichen. Dann sind die beiden also im Gefängnis. Und dann heißt es in Vers 25, gegen Mitternacht, da beteten Paulus und Silas und sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Um Mitternacht. Jetzt habe ich mich immer gefragt, wieso steht da Mitternacht? Da könnte ja auch drinstehen zur dritten Stunde oder abends um 11 oder um Viertel nach 10 oder irgendwas anderes. Nein, da steht wirklich Mitternacht. Und ich glaube, ich weiß es nicht, das ist so meine Interpretation der Dinge. Ich glaube, Mitternacht, das ist so der dunkelste Moment. Das ist so der Moment, wo du am Ende bist, wo so eine Zeitenwende auch ist, wo sich entscheidet, bleiben wir bei der alten, quasi im alten Tag, entscheidest du in dem Fall nicht, aber jetzt nur von der Idee her, oder schwenken wir jetzt um in etwas Neues? Um Mitternacht. Und ich habe mir hier so aufgeschrieben, wer im Gefängnis um Mitternacht betet und Loblieder singt, der meint es wirklich ernst. Das ist dann nicht einfach so. Also wir haben vorhin auch Loblieder gesungen und da ging dem einen oder anderen, mir jedenfalls, ging das Herz auf. Und ich habe Freude dabei gehabt und merkte auch, wie manches Lied in mir tatsächlich Emotionen auslöst, wo du auch mal Schluckbeschwerden hast. Oder vielleicht auch nicht, ist ja ganz unterschiedlich. Aber um Mitternacht im Gefängnis zu beten, das ist schon was. Das macht man, wenn man wirklich Not hat. Und dann kommen die klassischen Fragen. Wieso mir? Hat der Paulus sich vielleicht auch gefragt. Hör mal, da draußen laufen so viele Leute rum. Wieso haben die denn uns jetzt hier eingebuchtet? Wir waren auf dem Weg zum Gebet. Ich habe der Frau irgendwann gesagt, jetzt hör mal auf, uns hier anzuschreien oder so Sachen hinter uns herzurufen. Und dafür werden wir geprügelt, wir werden ausgezogen, wir werden in die hinterste Zelle gesperrt und anschließend noch die Füße in den Block. Hallo? Warum denn ich? Und die Frage ist vielleicht auch etwas, was dich bewegt. Vielfach ist es so, dass wir uns fragen, warum eigentlich ich? Wie lange hatten die beiden da schon gesessen? Stunden waren sie dort, haben sich irgendwann mit der Situation noch nicht mal arrangiert, aber haben erkannt, hey, das ist jetzt wirklich ernst gemeint. Wir sind jetzt wirklich hier in der Zelle drin. So wie du dich vielleicht auch manchmal in dieser Zelle fühlst in deinem Leben, wo irgendwie gar nichts mehr so geht. Wo der Innenraum, ihr seht das, der ist winzig. Da ist kein Spielraum mehr. Und dann muss man mal beginnen, ja, zum Beispiel mal die Decke aufmachen. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt unfallfrei gelingt, nee. Naja, am Ende kann es dann auch so aussehen. Ja, also dass man einfach mal eine Wand einreißt von mir aus, wenn es dann nicht die Decke allein ist. Häufig, da halten wir uns ja für die tollen Typen. Also ich sag's anders. Häufig halte ich mich für den tollen Typen. Vielleicht kannst du dem mehr zustimmen. Aber Tatsache ist, das ist uns so zu eigen, dass wir manchmal denken, ja klar, das habe ich geschafft. Ich hatte vor Jahren mal einen schweren Autounfall, also genau genommen mit dem Fahrrad. Und das war schmerzhaft, das war blöd, das war mit Krankenhaus und mit vielen anderen Problemen verbunden. Und als ich dann wieder zurück war, auch wieder arbeiten gehen konnte, wurde ich dann von den Kollegen begrüßt, boah, da hast du aber Glück gehabt. Und dann habe ich überlegt, nee. Habe ich auch gesagt, nee Leute, das war kein Glück, das war Bewahrung. Ich wollte einfach Jesus in der Weise da auch ein Stück das zurückgeben, was ihm zusteht, weil eigentlich hätte mein Freund und ich, wir wären beide normalerweise, wären wir tot gewesen. Der hat uns einfach ungebremst von der Straße gepfeffert und wir wären normalerweise tot gewesen. Waren wir aber nicht, beide nicht, zum Glück, sonst wäre ich ja nicht hier. Aber mir war wichtig zu betonen, nein, das war kein Glück, das war Bewahrung. Da hat Jesus seine Hand im Spiel gehabt. Aber wir halten uns oft für solche, die einfach tolle Typen sind. Wir vollbringen irgendwelche christlichen Werke, ich will die nicht schmälern, aber wir tun sie halt und projizieren das auf uns und unser Leben und denken, ja, so im Mainstream, wenn wir uns so vergleichen, eigentlich kommen wir ganz gut weg. Wofür brauche ich dann Christus? Im Grunde läuft alles. Ne? Also die paar Dinge, die mir jetzt nicht so gelungen sind, Sünden, Süchte, wo ich vielleicht dran klebe, Lieblingssünden, in die ich falle, die Pornofalle, in die ich reingetappt bin, was auch immer, dann hat man auch manchmal so den Verdacht oder diese Versuchung, oh, weil jetzt muss ich mal wieder so ein paar Tage lang lieb sein, sagt man ja nicht, denkt man nur, und dann ist wieder gut, dann sind die Waagschalen wieder ausgeglichen. Wenn das so wäre, dann würde dieser Satz nicht stimmen, der im Galater 2 steht, ich weise die Gnade Gottes nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht zu werden. Und jetzt habe ich ein Fett markiert. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Gäbe es irgendetwas, was unser Leben schön macht und zur Errettung beitragen würde, wenn wir wirklich tolle Typen wären, dann hätte Jesus nicht für uns sterben müssen. Und das hat Luther erkannt. Relativ früh auch. Der hat das gemacht, welchen Prozess er da beim Nachdenken so insgesamt alles durchmacht. Da gibt's ja Bücher und Filme noch und nöcher, die uns das beschreiben, aber keiner war dabei, außer Luther selber. Aber er hat einen Umdenkprozess gemacht. Und dann hat er was getan, was wir garantiert kaum schaffen. Der hat das Neue Testament in 11 Wochen übersetzt. Das ist ein Neues Testament hier. Hier ist noch eins. Die sind unterschiedlich groß, die sind unterschiedlich bunt. Manche lieben so die klassische Version in Schwarz. Ja, ist natürlich jedem sein Geschmack. Und der Luther, der hat die Bibel übersetzt und hat folgende Sache festgestellt, es geht nur mit Christus. Christus allein. Er stolperte über viele Fragen, Werke, Glauben und so weiter und kam doch zu diesem logischen Schluss, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie verrückt muss man also sein, im Gefängnis in der 12. oder um Mitternacht in der schlimmsten Stunde jetzt Loblieder zu singen? Dann meint man es wirklich ernst. Dann hat man eine Beziehung zu Jesus und glaubt dran, dass da was passiert. Ich weiß nicht, du weißt das auch nicht, was die beiden da gebetet haben, auch und welche Loblieder sie gesungen haben. Da hätte ich gern mal einen Mitschnitt von. Was da in deren Herzen vorging, die haben auch geweint vielleicht. Haben am Leben verzweifelt, an der Stelle vielleicht nicht, aber an anderen Stellen bezeugt das der Paulus ja. Vor einigen Jahren erhielt ich, das war übrigens die Geschichte, von der ich vorhin erzählt, als ich im Krankenhaus lag, dann bekam ich so eine Postkarte, die habt ihr vielleicht auch der ein oder andere schon mal bekommen, so irgendwie so ein Blümchen drauf oder ein Schmetterling und dann ist da ein Bibelvers. Und normalerweise denke ich mir, Ja, eine Bibel, also so eine Karte mit dem Bibelvers. Ist so meistens nicht so mein Ding. Aber in der Notsituation löste dieser Bibelvers da drin etwas in mir aus. Weil ich dann plötzlich merkte, Jesus ist bei mir. Und Paulus und Silas, die beteten aus Überzeugung. Und sie erlebten buchstäblich ein Feuerwerk. Entschuldigung, ein Erdbeben. Ich hatte hier Feuerwerk stehen, ich meinte natürlich Erdbeben. Feuerwerk haben sie nicht erlebt. Nein, sie erlebten ein Erdbeben. Jesus, der Macher, Jesus, der dort angebetet wurde, dem die Loblieder galten, der auch dich aus deiner Lage befreien kann, der dein Gefängnis auch sprengen kann, deinen Lebensturm neu aufbauen kann, er ist der Weg. Und das soll jetzt nicht zur Ermüdung dienen, dass ich diesen Vers immer wieder zitiere, sondern es dient da mehr, das zu vertiefen, zu verinnerlichen. Weil Jesus dir sagt, wenn du mir nachfolgst, dann bist du zunächst mal auf dem wirklich richtigen Weg. Und wenn du mich nach meiner Meinung fragst, dann bekommst du die Wahrheit gesagt, auch wenn die dir vielleicht nicht passt. Aber wahr ist es allemal. Und wenn du wirkliches Leben haben willst, dann kriegst du das nur bei mir. Lass dir nichts anderes erzählen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ab jetzt erhält die ganze Erzählung, dieser Tatsachenbericht aus der Apostelgeschichte 16, dieser ganze Tatsachenbericht, der bekommt jetzt eine völlig neue Kurve. Es geht dann eben weiter, gegen Mitternacht beteten die beiden, die Gefangenen hörten übrigens zu, das ist auch ein wichtiger Aspekt, die haben alle gelauscht, haben gedacht, was geht denn jetzt hier gerade ab? Und plötzlich heißt es dann, plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch, schlechter Job, ne? Aufseher, Nickerchen gemacht. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, ich möchte das jetzt hier nicht vormachen, tu dir nichts an, wir sind noch alle hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und jetzt passiert etwas ganz Besonderes. Stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie aber nach draußen führte, fragte er sie, und das ist die Frage, die dich vielleicht bewegt, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich errettet werde? Was muss ich tun, damit ich errettet werde? Versetzt euch für einen Augenblick in die Situation dieses Kerkermeisters. Der hat jetzt da ein Nickerchen gemacht, okay, sei ihm entschuldigt. Der hat seinen Dienst eigentlich bis hierhin relativ ernst genommen. Der hat die beiden Jungs in die innerste Zelle gesperrt und so weiter. Und auf einmal Erdbeben, ne, die Wände wackeln, buchstäblich. Er wird wach, die Türen fliegen auf, die ganzen Handschellen und diese ganzen Sachen da, die fallen so ab von den Händen und Füßen der Gefangenen. Und er fürchtet um sein Leben. Und jetzt plötzlich sind Paulus und Silas gar nicht mehr diejenigen, die in der Geschichte im Fokus stehen. Die sind zwar eingebuchtet gewesen, die sind im Gefängnis gewesen, obwohl sie da gar nicht hingehören, aber eigentlich doch. Denn wären sie nicht da gewesen, hätte dieser Kerkermeister zu Philippe diese Frage nicht stellen können. Wie oft haben wir dieses Gefühl, wir sind in einer Situation drin, die gar nicht zu mir passt, wo ich frage, warum mir jetzt? Warum passiert mir jetzt dieses Leid? Warum bin ich jetzt so tief in der, im Dreck drin? Und dann plötzlich bekommt vielleicht auch deine Lebenssituation eine Wendung und du merkst, ich bin deswegen da, weil ich jemandem anderen helfen kann. Denn der Kerkermeister, der bekommt jetzt quasi die Hauptrolle in dem Rest der Geschichte. So ein grobschlächtiger Typ, so stelle ich mir den vor. Total behaart, Riesenkerl, Muskelprotz, ja. Der ist also jetzt da Gefängniswärter. Da haben die ja nicht so einen Schmächtigen genommen wie mich, sondern da war schon jemand, der sich auch zur Not gegen die ein paar Gefangenen zur Wehr setzen könnte. Doch der Mann, der war gar nicht so, wie er aussah. Ich erinnere mich an eine Geschichte, nur ganz kurz, ein paar Sekunden. Kennt ihr die Story um den Mann Rocky, der Mann mit der Maske? Das ist so, in Hamburg war das jemand total tätowiert und da war der Rocker, ein ganz schlimmer Finger, so zumindest von dem Äußeren. Und es war ein Ehepaar, die waren auf der Reeperbahn, älteres Ehepaar, die sind dort quasi, sagen wir mal, wie so eine Art mit Traktaten, wollten christliche Mission betreiben. Und dann kommt jetzt dieser Rocky auf die zu und dann sagt sie zu ihm oder er zu ihr, da weiß ich nicht mehr genau, hey, lass uns mal schnell abhauen hier. Der haut uns sonst hier aus dem Handtuch. Und Jahre später, Rocky ist in der Zwischenzeit gläubig, lässt sich taufen. Und im Rahmen dieses Taufgottesdienstes kommt ein älteres Ehepaar zu ihm auf die Bühne. Der weiß praktisch gar nicht, von wem die Rede ist. Und dieses ältere Ehepaar stellt sich vor ihn und sagt: Entschuldigung. Wir möchten uns bei dir entschuldigen. Das war nämlich das Ehepaar, was zuvor auf der Reeperbahn das Weite suchte, weil sie Rocky nur nach dem Äußeren bewertet haben und nicht nach dem Inneren. Und der Kerkermeister, der ist auch jemand, der ist ein großer, starker Mann, dem man zunächst einmal alles Mögliche zutraut, aber nicht die Frage nach, wie kann ich errettet werden? Stell dir vor, in deinem Bekanntenkreis ist jetzt jemand, der dir gleich die Frage stellt, sag mal, was muss ich eigentlich tun, um errettet zu werden? Ich weiß nicht, ob du das schon mal so erlebt hast. Dann bekommst du plötzlich einen höheren Puls. Weil jetzt möchtest du nichts Falsches sagen. Du möchtest gerne das Evangelium absetzen. Du möchtest gerne den Leuten einen Weg zeigen. Dabei ist die Antwort so einfach, die Paulus und Silas hier auch geben. Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Was sind deine Gefangenen? Was sind deine Leichen im Keller, die du gerne loswerden möchtest, von denen du gerettet werden möchtest, wo du einfach nochmal neu anfangen musst? Wo du auch denkst, mein Lebensturm ist krumm und schief, der bricht zusammen, ich baue den jetzt ab, bis auf die Grundmauer. Hier habe ich sie nochmal. Bis auf die Grundmauer abmontiert. Und jetzt fangen wir wieder ganz neu an. Jesus ist der Weg. Ihr ahnt, was kommt. Jesus ist die Wahrheit. Entschuldigung, das Leben. So, jetzt wären quasi alle drei Fundamente da. Und darauf kann man jetzt neu aufbauen. Was muss ich tun, um errettet zu werden? Wie werde ich endlich frei von meinem vermurksten Leben? Von meinem gescheiterten Lebensmodell, von meinen Versuchen, die Gefangenen in meinem Leben gefangen zu halten. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. So nah war der Kerkermeister seiner Rettung wahrhaftig noch nie. Und im Grunde genommen lernen jetzt alle Betroffenen Jesus völlig neu kennen. Paulus und Silas haben eine Erfahrung, die sie nie vergessen werden. Der Kerkermeister hat eine Erfahrung, die er nie vergessen wird. Und, die Geschichte geht ja noch weiter, ich möchte noch einen kleinen Moment weiterlesen. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und alle, die in deinem Hause leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas, wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Und den letzten Satz, den lese ich erst nachher, der ist nämlich auch noch wichtig. Es gibt eine Statistik, Statistiken sind meinetwegen immer sehr fragwürdig, aber die hat wirklich Bestand. Wenn ein Kind in einer Familie zum Glauben kommt, in der Kinderstunde oder sonst wo, lernt Jesus kennen und erzählt davon zu Hause seinen Eltern, dann ist die Wahrscheinlichkeit nur ganz gering, dass daraus auch tatsächlich noch weitere Familienmitglieder zum Glauben kommen. 3%, sagt man. Kommt die Mutter zum Glauben, dann sind es schon das Zehnfache, dann sind wir schon bei über 30%. Aber der Vater, der Kerkermeister in dem Fall, so ein Riesenkerl, Familie, vor dem haben alle aufgesehen, oder ich weiß nicht, wie die familiäre, wie das Klima so zu Hause war, aber Tatsache war, die waren alle schwer beeindruckt, dass da ein Mann plötzlich von Jesus spricht. Dass so ein Kerkermeister, der eigentlich so gar nicht, den man so direkt gar nicht mit christlichen Zügen in Verbindung bringt, dass er plötzlich dem Evangelium Glauben schenkt, dass er Jesus nachfolgen will, dass er die Frage stellt, was muss ich tun, um gerettet zu werden, und dann auch noch am Anschluss sagt, du, jetzt können wir uns eigentlich auch taufen lassen. Wird ein Vater, ein Mann einer Familie an Jesus gläubig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Familienmitglieder Jesus nachfolgen, über 90% hoch. Weil der Mann eine Vorbildfunktion hat. Weil der Mann derjenige ist, der an der Stelle den Kindern vielleicht eine Vaterfigur darstellt. Der Sohn eifert dem Vater nach oder keine Ahnung. Solche Konstellationen sind da einfach wichtig. Jesus ist in allen Fällen, die wir hier betrachten, Paulus, Silas, Kerkermeister und seine Familie, ist Jesus Dreh- und Angelpunkt. Es geht also darum, im Kerkermeisterfall ging es darum, habe ich den Mut zu fragen, was muss ich tun, um errettet zu werden? Was muss den Mann das gekostet haben, zitternd vor Paulus und Silas zu knien und zu fragen, was muss ich tun, um errettet zu werden? Wie viel Mut ist da erforderlich? Wie viel Schwäche darf da gezeigt werden, dass dieser Mann vor den beiden, vor seinen Gefangenen auf die Knie geht und damit im übertragenen Sinne auch vor Jesus auf die Knie geht? Im Römerbrief kriegen wir ein relativ schlechtes Urteil, wir Menschen generell. Da schreibt der Paulus an die Römer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tue, nicht mal einer. Wenn wir also die Frage uns stellen, Luther und nun, dann ist die Frage, wie viel von der Reformation ist für dich übrig geblieben? Wie viel von den 11 Wochen Neues Testament übersetzen hast du schon genutzt, um das Neue Testament zu lesen, um die zentralen Fragen dort für dich mal neu zu beantworten? Ist Jesus für dich der Weg, die Wahrheit und das Leben? Das hier ist das Gesamturteil, was die Bibel sagt. Ich an der Stelle kleiner Hinweis, ich schreibe die Bibelstellen übrigens deswegen so aus, weil vielleicht der ein oder andere mit Abkürzungen nichts anfangen kann, weil Gäste da sind und dann so eine lange Schreibweise vielleicht eingängiger ist. Kommt zum Schluss. Jesus hat unsere Strafe getragen. Es geht nicht mehr darum, dass deine Ungerechtigkeit, deine Sünde, deine Taten, die dich von Gott trennen, dass das dir irgendwie ein Problem oder dir den Zugang zu Jesus schmälern kann. Sondern Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Unser Problem ist oftmals, dass wir diesen Weg nicht gehen wollen. Dass wir nicht den Mut eines Kerkermeisters besitzen und vor Gefangenen auf die Knie gehen, vor Jesus auf die Knie gehen und dort quasi einmal Tabula rasa machen. Den Lebensturm mit Jesus gemeinsam neu aufbauen. Ihn quasi ans Werk bringen. Die Botschaft hat den Kerkermeister wirklich umgehauen. Und das ist der letzte Satz, den ich vorhin weggelassen habe. Die Reaktion des Kerkermeisters, die finde ich so besonders und so gut zu beschreiben. Könnt anfangen. Gut zu beschreiben. Er sagt, er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Und das ist jetzt eben keine neue Botschaft, nichts besonders Neues, sondern das ist auch das, was der Luther im Grunde genommen vor 500 Jahren schon auf den Weg gerufen hat. Und wenn du das Bedürfnis hast, dein Leben jetzt nochmal neu mit Jesus zu bauen, diesen Lebensturm nochmal neu zu machen, die Basis nochmal neu hinzulegen, dann ist jetzt die Gelegenheit. Warte nicht niemand nochmal 500 Jahre bis zur nächsten Reformation oder bis zur nächsten, was auch immer, bis jemand anders da ist. Jesus hat sein Leben für dich wirklich gegeben. Und das müssen wir uns mal vor Augen führen, was das bedeutet. Wir haben vorhin Lieder dazu gesungen, Via Dolorosa und viele andere Dinge auch. Viele andere Lieder meine ich. Jesus hat sein Leben für mich am Kreuz gegeben. Und jetzt die Frage, wie kann ich jetzt zu Jesus kommen? Was habe ich zu tun? Was habe ich mitzubringen, um vor Jesus Bestand zu haben? Und dazu hören wir jetzt zum Abschluss ein Lied, was das quasi beantwortet, diese Frage, wie man zu Jesus kommen kann.